Weltfunk. Ja, willkommen zum Weltfunk. Heute mit den Zugvögeln. Vielleicht stelle ich unseren Verein erstmal kurz vor. Also es ist ein deutschlandweiter Verein, der aber vor allem so in Regionalgruppen organisiert ist. Und wir sind eben die Regionalgruppe von Ulm. Also ich bin Daniela, neben mir sitzt Sandro. Und zwar organisiert dieser Verein Süd-Nord-Freiwilligendienste. Das heißt, Menschen aus Ecuador, aus Ruanda und aus Nepal kommen her und machen einen Freiwilligendienst. Also quasi genau andersrum, wie man das sonst so kennt. Und genau, ja, was stehen da so für Gedanken hinter? Also vor allem geht es uns darum, uns gegen Rassismus auszusprechen und Rassismus vor allem zu thematisieren und anzugehen. Und darum dreht sich heute auch unsere Sendung. Ja, also es geht ein bisschen allgemein um Rassismus, aber auch speziell um Rassismus in den Medien. Und eingeladen haben wir dafür heute Andrea Schiele. Sie ist Rechtsextremismus-Expertin. Und ja, wir machen jetzt gleich erstmal Musik und danach gibt es ein Interview und später noch ganz viele andere spannende Beiträge. Viel Spaß.
Hallo und willkommen zum Weltfunk. Heute mit dem Thema Rassismus in den Medien und heute haben wir auch eingeladen Andrea Schiele. Hallo erstmal.
Hallo.
Danke überhaupt fürs Kommen und du bist Rechtsextremismus-Expertin?
Fachkraft für Rechtsextremismusprävention.
Okay, was machst du da so?
Ja, Präventionsarbeit, darauf hinweisen, wo sind Strukturen, die man erkennen kann, wie zeigen sich Rassismen, wie zeigt sich Ausgrenzungsmechanismen und wo kann man in der Vorbeugung schon präventiv eingreifen.
Was ist überhaupt Extremismus an der Stelle?
Ich mag den Begriff ohne links oder rechts sowieso gar nicht und für mich gibt es da auch nur den Rechtsextremismus, denn das tut, also ja, es sind zwei Debatten. Die eine Debatte ist die Auseinandersetzung, gibt es links- und Rechtsextremismus per se, und die zweite Debatte ist, wenn das extreme Themen und Haltungen sind, dann suggeriert das, dass anscheinend in der Mitte das alles nicht vorkommt. Und wer ein bisschen in die Gesellschaft guckt, weiß, das kommt in der Mitte, die sogenannte Mitte, ständig und überall vor, weil das ist genau das Thema, um das es eigentlich geht. Und von daher ja, ist Extremismus ein schwieriger Begriff. Aber es geht im Prinzip darum, Ausgrenzungsmechanismen zu erkennen und beziehungsweise es sind Ausgrenzungsmechanismen, die sich an ganz verschiedenen Faktoren festmachen. Und da geht es drauf, einen Blick drauf zu halten.
Genau, dazu werden wir auch später noch ein bisschen kommen, weil Medien ja in der Regel nicht als rechts oder links eingeschätzt werden. Zumindest viele, die sogenannten Leitmedien. Genau, bleiben wir nochmal ganz kurz beim sogenannten Extremismus. Und mich würde jetzt interessieren, wenn wir schon mal eine Expertin auf dem Gebiet da haben, ob denn die Rechte und die rechte Bewegung im Moment stärker wird. Es scheint ja zumindest so, wenn wir Pegida uns angucken, wenn wir uns die Übergriffe auf Geflüchtete oder MigrantInnen angucken. Was sagst du dazu?
Ich glaube nicht, dass da was stärker wird. Ich glaube einfach nur, dass sich was zeigt, was latent immer da ist. Das sieht man den Studien, insbesondere der Friedrich-Ebert-Stiftung, die diese Langzeitstudien, die sogenannte Mitte-Studien seit jetzt 15, 18 Jahren macht, wo man ganz klar erkennen kann, das ist ein latenter Prozentsatz dieser Haltung, die sich da jetzt äußert, die jetzt offensichtlich wird, gesellschaftlich die ganze Zeit schon da gewesen. Und das beziffert sich immer so zwischen 15% und 20% Menschen, die Haltungen zuneigen, die wir klassisch rechtsextremistisch oder ausländerfeindlich oder antisemitisch oder bezeichnen. Und von daher glaube ich nicht, dass da gerade sehr viel wächst. Ich glaube einfach nur, es wird deutlich offensichtlicher.
Aber die Übergriffe auf Geflüchtete zum Beispiel haben ja massiv zugenommen in den letzten zwei Jahren.
Das ist der erschreckendste Teil der Sichtbarkeit. Das ist aber auch ein Ausdruck davon, dass plötzlich Dinge akzeptierter sind. Also die Äußerungen haben sich deutlich entwickelt. Das, was früher in Deutschland, insbesondere mit der NS-Vergangenheit, undenkbar war zu sagen oder klar war, das zieht starke Ressentiments nach sich. Man wird ausgegrenzt, wenn man einfach sich positiv bezieht oder kritisch bezieht zu bestimmten Fragestellungen. Das ist inzwischen halt einfach gesellschaftlich akzeptierter und tolerierter. Und auch das ist ein Prozess, den wir seit 20 Jahren schon beobachten können. Am deutlichsten wurde es mit Thilo Sarrazin und seinem Buch, der da ganz deutlich der Vertreter der Haltung ist. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und das ist schon der erste Satz. Weil es geht gar nicht darum, dass man in diesem Land Dinge nicht sagen darf. Wir leben in einer Freiheit, wir leben in einer Demokratie. Hier darf jeder und jede sagen, was Mensch möchte. Von daher geht es gar nicht darum, ob man mal was sagen darf, sondern es geht immer darum, was meint man denn, wenn man was sagt.
Also du sagst sozusagen, es geht eher darum, dass die Menschen, die solche Anschläge verüben, eher das Selbstbewusstsein nun bekommen haben in dieser Zeit. Also ich kann auch mal ein paar Zahlen nennen. Allein dieses Jahr sind über 100 Brandanschläge gewesen auf Unterkünfte von Geflüchteten. Über 460 Angriffe überhaupt. Über 200 Körperverletzte und allein auch Kundgebungen und Demonstrationen gegen Geflüchtete waren auch über 270. Das heißt, wir haben fast jeden Tag oder mehr als einmal am Tag rechte Gewalt gegen Geflüchtete. Um vielleicht wieder zurück zum Thema, zur Sendung zu kommen. Welche Rolle haben die Medien hier und haben die Medien an der Stelle was versäumt? Wenn wir uns zurückerinnern, vor ein paar Jahren war das Thema Geflüchtete noch nicht so groß und mein persönlicher Eindruck, sage ich jetzt mal, war, dass eher der Islamismus im Vordergrund stand.
Der aber jetzt einen Teil dieser Aggressionen und Gewalttaten als Basis dient, um diese Aggressionen und Gewalttaten zu legitimieren, scheinbar zu legitimieren. Und die Medien haben da eine ganz entscheidende Rolle. Die haben bei uns im Grundgesetz die entscheidende Macht auch unterstützt bekommen, angefangen bei der Pressefreiheit, aber auch mit dem Aufklärungs- und dem Informationsauftrag. Und diesem Informationsauftrag beinhaltet halt auch, dass man eben die Dinge recherchieren muss, dass man Äußerungen nicht einfach weitergibt, sondern dass man mal hinterfragt, was sagt denn jemand, was meint denn jemand, in welchen Zusammenhängen werden bestimmte Dinge gesagt. Und da ist die Medienlandschaft in den letzten, also ich kann es selber überblicken, aufgrund meines Alters so ungefähr 25, 30 Jahre, immer weniger bereit gewesen, diesen Aufwand zu betreiben, sondern da ist eine Nachricht in der Welt und dann wird die von allen übernommen und dann sind das seriöse Medienstationen, Nachrichtensender, denen man einfach unterstellt, sie haben diese Recherchearbeit gemacht und sie ist am Ende nirgendwo gemacht worden. Das sieht man in so Situationen, als es um die Kriegseinsätze ging, die in Amerika ausgelöst worden sind, wo man heute weiß, es gab diese ganzen angeblichen Übergriffe, die dort beschrieben worden sind, die kriegsauslösend waren, gab es nicht. Und es waren die Medien mit stark in der Rolle, das zu verbreiten. Man hat es beim nationalsozialistischen Untergrund gesehen. Die erste Berichterstattung, wo von der Polizei bestimmte Begriffe platziert worden sind, mit einer vollkommen falschen Ausrichtung, wie man heute weiß, in die Opferszene hinein, statt auf die Täterszene zu blicken. Und da sind dann so Begriffe wie Dönermorde, die natürlich Bilder in den Köpfen machen. Damit werden ganze Farbkataloge aufgemacht und das macht natürlich viel und da haben die Medien eine ganz entscheidende Rolle. Man kann auch über sowas berichten, mal angenommen, es wäre tatsächlich so gewesen, kann man auch anders darüber berichten.
Gut, gerade wenn du NSU ansprichst, wollen wir gleich noch ein bisschen mehr darüber reden, aber eine ganz kurze Verschnaufpause erstmal mit Musik. So, zurück zu Weltfunk. Ich habe hier gerade neben mir die Andrea Schiele sitzen. Sie ist Expertin für Prävention oder Rechtsextremismusprävention. Habe ich das richtig gesagt?
So ist richtig, ja.
Wir haben gerade schon das Thema NSU auch leicht angeschnitten. Es geht heute um Rassismus in den Medien. Und du hast schon angesprochen, diese Dönermorde wurden damals in den Zeitungen gebracht, was dann auch zu Recht stark kritisiert wurde. Aber wie kommt es überhaupt zu solchen Schlagzeilen, frage ich mich manchmal. Also ist das einfach den Zeitungen egal oder steckt da einfach vielleicht in den JournalistInnen einfach auch ein latenter Rassismus in der Mitte der Gesellschaft?
alles ja und auch alles nur ein bisschen und auch alles nein. Es ist tatsächlich so, dass immer eine reißerische Aufmachung gesucht werden muss, Medien- und Reizüberflutung stellen scheinbar die Anforderungen an große Aufhänger, an große Aufreißer. Und wenn dann halt eine Ermittlungskommission schon Bosporus heißt, dann sind die Bilder hin Richtung Orient, hin Richtung Türkei natürlich auf und dann überlegt man sich, was kann man denn noch damit assoziieren. Und dann sind wir in Deutschland nicht weit weg vom Döner, weil das einfach eindeutig zugeordnet wird. Und es geht in der Präventionsarbeit genau darum, sich um solche Bilder bewusst zu machen. Die haben wir alle. Wir haben alle Bilder im Kopf, wir werden alle von was geprägt in unserer Erziehung, in unserer Sozialisierung. Das ist erstmal nicht schlimm und es hilft uns auch, die Welt zu verstehen und sie zu erklären. Das gehört dazu und das ist erstmal so. Das Zweite ist aber das Entscheidende, nämlich wie gehen wir damit um? Und da sind Journalistinnen halt auch nur Menschen unter dieser Gesellschaft Menschen und haben daher die gleiche Hintergründe und die gleichen Vorausgangslagen, wie alle Menschen in dieser Gesellschaft auch. Und wenn solche Bilder halt da sind und nicht kritisch hinterfragt werden, als gesellschaftlicher Ansatz, dass wir uns öfter in Frage stellen, dass wir unsere Schubladen öfter mal aufziehen und nachgucken, was lümmelt denn da so drin rum und was muss mal vielleicht ausgemistet werden und wann kann ich es verwenden und wann muss ich aufpassen, dass ich es nicht verwende. Wenn ich das alles mache, dann bin ich nah am Weg dran zu einem guten Journalismus und dann habe ich auch die Rolle, die ich mir wünsche, von kritischen Medien und von Medien, die dann auch einen Informationsanspruch erfüllen. Aber per se haben wir alle diese Scheren im Kopf und wir müssen mit ihnen umgehen. Das ist der Ansatz.
Mhm. Gerade beim NSU ist auch noch ein ganz anderer Punkt, dass wenn man sich mal anguckt, welche Opfer überhaupt in den Medien präsent waren, hat man ja viel von Michel Kiesewetter gehört, aber kaum ist der Name von den Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund gefallen. Also die Anstalt hat das letztens sehr treffend eigentlich aufgearbeitet. Die haben auch mal aufgezählt, zum Beispiel Mehmet Turgut oder Halit Yozgat. Ich entschuldige mich jetzt, falls ich das falsch ausspreche. Das ist dann eigentlich doch auch ein Versagen der Medien, dass sie dann einseitig berichten.
Ja, es ist mal wieder ganz stereotyp. Das deutsche Opfer, das weibliche deutsche Opfer gerät in den Vordergrund. Und das ist einfach nicht gut. Denn sie ist nur ein Opfer von vielen. Und es ist auch der Fall, der am meisten Fragen aufwirft und am ungeklärtesten ist. Von daher ist da natürlich ein gewisses Interesse da. Aber die anderen Opfer sind genauso wichtig im Gesamtkomplex NSU.
Du hast jetzt vorher Thilo Sarrazin angesprochen und den ja inzwischen hoffentlich verschriebenen Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Gerade wenn es um Meinung geht, das ist ja auch gerade so eine Sache. Die Medien müssen ja eigentlich auch jede Meinung zulassen. Meine Frage ist jetzt, was Thilo Sarrazin sagt, ist das eine Meinung oder ist das legitim? Oder warum sollte deiner Meinung nach ein Medium oder ein Radio wie wir sowas nicht auch einfach mal sagen?
Also zum einen für mich ganz klar, Meinungsfreiheit heißt Meinungsfreiheit. Und dann haben Menschen eine Meinung und die muss mir auch nicht gefallen. Ich kann anderer Meinung sein. Das ist so unser Grundverständnis eigentlich in einer demokratischen Grundstruktur, in der wir leben und in der wir ja viele Privilegien genießen. Das andere, was damit in diesem Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, mitschwingt, das unterstellt so unterschwellig, und das ist diese untere Botschaft, diese nicht gesagte Botschaft, dass man das angeblich nicht sagen dürfe, dass man eben nicht diese Meinungsfreiheit habe hier. Und damit wird etwas unterstellt, damit wird etwas suggeriert. Es wird so getan, als ob das nicht so sei. Und auf dieser Ebene, es wird so getan, als ob. Auf der sucht man um Zustimmung. Und da geht es überhaupt nicht darum, was dieser Mensch sagt, sondern er sucht sich erstmal Solidarisierungen auf einer emotionalen Ebene, all derer, die das Gefühl haben, sie dürfen hier nicht alles sagen, weil sie vielleicht kritisiert werden für ihre Meinung. Und das ist meine Meinungsfreiheit, dass ich einen Thilo Sarrazin ganz deutlich für den meiner Meinung nach Müll, den er da verfasst hat, kritisiere. Das ist aber meine Meinung und er darf gern eine andere haben. Nur ich muss meine genauso entspannt sagen dürfen, ohne zu hinterfragen, ob ich das sagen darf oder so tun, als wenn ich es nicht sagen dürfte.
Okay, vielleicht nochmal auf ein Thema, das ja zurzeit immer präsent ist, nämlich Flucht und Geflüchtete. In Deutschland wird ja sehr stark kritisiert oder sehr stark diskutiert über das Thema. Wenn man sich die Sache vom Ausland anguckt, auch in vielen afrikanischen Ländern, da sieht es ein bisschen anders aus von der Medienlandschaft. Da wird oft Deutschland als, sag ich mal, großzügiges, wohltätiges Land gesehen, das Menschen hilft und Menschen aufnimmt. Jetzt ist es aber so, dass Deutschland die schärfsten Asyl- oder Zuwanderungsgesetze seit jeher hat. Und hast du eine Antwort darauf, wie diese Differenz zustande kommt oder warum da so unterschiedlich berichtet wird?
Das ist eigentlich gar keine Differenz, sondern es passiert parallel nebeneinander. Was wahrgenommen wird in der Welt und was auch richtig ist, ist, dass man sich hier erstmal kümmert. Dass man versucht, wenn die Menschen hier ankommen, momentan eher schlecht, aber an und für sich ist der Anspruch da und das ist auch das, was diese Gesellschaft hier ja gerade großartig vorlebt, eine Aufnahme hinzukriegen, die da heißt, es wird Unterkunft zur Verfügung gestellt, es wird Versorgung zur Verfügung gestellt mit dem notwendigsten Nahrungsmittel, Kleidung, was Menschen halt so brauchen, wenn sie erstmal mit nichts als der eigenen Kleidung und die vielleicht auch noch zerrissen am Leib hier irgendwo ankommen. Das ist ja da. Es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Und das ist was Großartiges. Das ist ein Phänomen, was in diesem Land hier gerade an solidarischer Unterstützung im Alltag, jeden Tag vor Ort, in jeder Stadt, in jeder kleinen Ecke, wo Flüchtlinge ankommen, stattfindet. Und das ist diese großartige Willkommenskultur, die von außen wahrgenommen wird. Wir kümmern uns hier erstmal. Parallel dazu haben wir eine Politik der letzten 15, 20 Jahre, kann man sagen, mit der, wie du zu Recht beschreibst, regelmäßigen Verschärfung der Asylgesetzgebung bis hin, dass man jetzt wieder die Ausweitung der angeblich sicheren Herkunftsstaaten formuliert hat und damit so tut, als könnte man Menschen irgendwo hinschicken oder wieder zurückschicken und müsse da keine weitere Fürsorgepflicht woanders übernehmen, weil es angeblich dort für die sicher sei. Da wird immer Sicherheit mit Abwesenheit von Krieg verwechselt. Aber Asyl hat auch nur bedingt was mit Krieg zu tun. Asyl ist vielmehr eine Geschichte von Verfolgung und weniger von kriegerischen Auseinandersetzungen, zumindest im Anspruch im Grundgesetz. Und diese Debatten werden durcheinander geschmissen. Und das ist das, was innerhalb Deutschlands passiert. Und deswegen streiten wir da auch um was ist richtig, was ist falsch. Muss es das sein? Löst es tatsächlich die Probleme, die wir haben? Weil eigentlich wollen wir ein Unterkunftsproblem lösen. Und das lösen wir nicht damit, dass wir die Menschen wieder wegschicken, weil es werden andere Menschen nachkommen. Wir tauschen sie dann halt nur schneller aus. Aber der Anspruch müsste eigentlich sein, den Menschen zielgerichtet ein Verfahren angedeihen zu lassen, das ihnen bewusst macht, welche Rechte sie haben, auf welchen Grundlagen sie welche Möglichkeiten haben. Und da gehört zum Beispiel dazu, wenn jemand aus einem Land kommt, das keinen Krieg hat, in dem nicht viel los ist, der aber eine sexuelle Orientierung hat, die nicht der dem so formulierten Normalmaß, nämlich der Normalmaß der Heterosexualität entspricht, der wird nicht herkommen und als erstes zugeben und sagen, ich muss hier Asyl beantragen, weil ich schwul bin und weil ich homosexuell bin und deswegen werde ich zu Hause ausgegrenzt und meine Familie muss sich offiziell von mir lossagen, weil sonst wird die auch noch mitverfolgt. Das wird uns dieser Mensch nicht als erstes erzählen. Das ist aber der einzige Weg, damit dieser Mensch hier Asyl bekommen könnte und einen vollkommen rechtmäßigen Anspruch hat, aber stattdessen steht der unter Gefahr, zurückgeschickt zu werden in sein Herkunftsland. Das sind Sachen, die sind einfach nicht in Ordnung. Und deswegen müssen wir hier in diesem Land weiter diskutieren und weiter drum streiten und diese Entwicklung auch wieder rückwärts drehen, wenn es irgendwie möglich ist. Aber es ist natürlich schwierig, wenn der Grund eigentlich ist, dass man im Moment nicht weiß, wie man eine Versorgungslage auch menschenwürdig gestalten soll. Und das ist natürlich eine Frage, die wir zurzeit auch berechtigt hier in diesem Land diskutieren müssen.
Gut, ich hoffe mal, dass die Frage oder dass zumindest der Diskurs auch ein bisschen weiter nach außen dringt, außerhalb Deutschlands und Deutschland nicht nur als Wohlfahrtsort gesehen wird. Genau, und das Interview ist leider schon zu Ende. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Sehr gerne.
Vielleicht dürfen wir dich mal wieder begrüßen. Weiter geht's gleich nach der Musik mit Themen zu, was ist eigentlich Ehrenmord? Welche Rolle hat Ehrenmord in den Medien oder wie wird er dargestellt? Und noch ein bisschen was zu Alltagsrassismus. Bis dann.
Weltfunk.
Willkommen zurück zum Weltfunk mit dem Thema Rassismus in Medien.
Wir beschäftigen uns heute ja damit, ob und wie in unseren alltäglichen Medien rassistisch berichtet wird. Unter anderem durch die Art und Weise der Berichterstattung. Nachrichten, in denen die Herkunft von Tätern oder Tatverdächtigen genannt wird, kennt jeder von uns. Oft fragt man sich, ob es in diesem Fall wirklich nötig ist, dass bei einem Verbrechen die Nationalität genannt wird oder ob hier in den Medien viel mehr rassistische Strukturen vorhanden sind. Es gibt einen Pressekodex, der regeln soll, welche Informationen über Täter öffentlich genannt werden dürfen. In dieser Richtlinie, im Kodex des Deutschen Presserates, heißt es: In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Durch diesen Pressekodex werden Medien also dazu aufgefordert, mit Herkunft von Tätern zurückhaltend umzugehen. Die Herkunft sollte nur dann genannt werden, wenn dies auch relevant für die Tat ist. Welches Herkunftsland jemand hat, der eine Tat begangen hat, ist in den meisten Fällen nicht wichtig und sollte deshalb auch nur dann erwähnt werden, wenn es wichtig ist, zum Beispiel für die Fahndung. Wir nennen die Nationalität nur dann, wenn es nötig ist und Sinn macht, hieß es auch mal in einer Presseerklärung der Polizei. Das Problem hierbei ist natürlich, dass es ganz im Auge des Betrachters liegt, wann und wieso das Nennen des Herkunftsland relevant ist. Daher wird sich in der Realität also nicht von allen so an diesen Pressekodex gehalten, wie es ursprünglich die Idee war. Ich habe hier dazu mal zwei Beispiele gefunden über die Berichterstattung aus Zeitungen, wo die Herkunft von Tätern genannt wird, wo es meiner Meinung nach nicht nötig wäre. Ein äußerst renitenter Ladendieb ist am Dienstagnachmittag in Metzingen nach einer längeren Flucht festgenommen worden. Der 25-jährige Rumäne betrat gegen 16 Uhr einen Outlet-Store in der Reutlinger Straße. Oder ein anderes Beispiel: Der Türke hatte vor dem Mannheimer Landgericht eingeräumt, am Abend des 14. Juni im Jungbusch 4 Schüsse abgegeben zu haben. In diesen beiden Fällen soll gezeigt werden, dass es sich hier um Verbrechen handelt, wo die Nationalität der Täter genannt wird, ohne dass es für die Tat von irgendeiner Bedeutung wäre. In solchen Beispielen ist von Deutschen nie die Rede. Es wird einfach von dem Mann oder dem 25-Jährigen gesprochen. Das bedeutet also, dass sobald es sich um deutsche Täter handelt, die Nationalität nicht genannt wird. Hierzu habe ich auch zwei Beispiele. 20-Jähriger wegen Verdachts der schweren räuberischen Erpressung verhaftet. Richter setzt Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug. Oder ein anderes Beispiel: Bei einem Überfall auf den NKD-Markt in der Hauptstraße erbeutete der Täter am Freitagabend rund 1000 Euro. Der etwa 20 Jahre alte Räuber betrat kurz vor 18 Uhr das Geschäft. Hier heißt es nicht der 20-jährige Deutsche oder der deutsche Räuber, sondern einfach nur der 20-jährige. Es wird also, je nachdem, ob es sich um Personen mit oder ohne Migrationshintergrund handelt, das Herkunftsland genannt oder eben nicht. Ein weiteres, wie ich finde, sehr extremes Beispiel aus der Presse, woran wirklich deutlich wird, dass sich im Alltag nicht an die durch den Pressekodex festgelegten Werte gehalten wird. Schon der Titel ist sehr extrem: Schöne Türkin von Ehemann ermordet. Weiterhin heißt es, das Polizeipräsidium Südhessen erklärte auf Anfrage von Bildblock, zu den Motiven der Tat könnte noch keine Angaben gemacht werden. In der Vergangenheit habe es mehrere körperliche Übergriffe des Mannes auf seine Frau gegeben, die ihn verlassen wollte. Dass sie getötet wurde, weil sie die westliche Lebensart mochte, wie Bild schreibt, sei aber rein spekulativ. Deshalb könne auch nicht mit Sicherheit von einem Ehrenmord gesprochen werden. Für Bild ist die Lage übersichtlicher. Wird eine Türkin von ihrem türkischen Ehemann ermordet, ist das ein Ehrenmord. Tötet ein deutscher Familienvater seine Frau, nennt man das eine Familientragödie.
Ja, gerade haben wir gehört, wie ganz allgemein beim Berichten über Straftaten bei ausländischen Tätern immer auch die Herkunft eine Rolle spielt, auch wenn die Tat selber überhaupt irrelevant ist. Und ein besonders krasser Fall, wo das immer wieder passiert, ist das Thema Ehrenmord. Und wir wollen jetzt dem Ganzen mal ein bisschen näher auf den Zahn fühlen, was das für ein Wort ist, woher kommt das und was es bedeutet. Und also definiert wird als Ehrenmord, wenn ein Mord innerhalb der Familie oder von nahestehenden Personen ausgeführt wird. Und zwar, wenn die getötete Person eben durch ihr Verhalten die Ehre der tötenden Person beschmutzt hat. Und dann gibt es eben einen Fall, der in Deutschland das Wort Ehrenmord überhaupt erst bekannt gemacht hat. Und das.
Genau. Dieser Fall, das hat sich 2005 in Berlin ereignet. Dabei handelte es sich um eine junge Frau namens Hatun Sürücü. Sie hat mit einer relativ großen türkischen Familie in Berlin gelebt, hat sich aber relativ jung schon begonnen, von dieser Familie zu distanzieren. Ihr Vater hat sie zum Beispiel nach der 8. Klasse aus der Schule abgemeldet, weil er meinte, das reicht an Bildung. Sie hat dann irgendwann beschlossen, sie will aber die Schule abschließen, hat sie abgeschlossen, hat auch eine Ausbildung angefangen. Sie sollte auch zum Beispiel einen Cousin in der Türkei heiraten, hat sich aber geweigert, dies zu tun und hat ihren Sohn alleine großgezogen. Und sich eben auf ganz vielen Ebenen sehr weit von ihrer Familie entfernt. Sie hatte auch sehr viel Streit mit ihren Eltern, war auch von ihren Geschwistern oftmals in schwierige Diskussionen verwickelt. Und irgendwann ist es dazu gekommen, dass drei ihrer Brüder ihr abends aufgelauert haben und einer von ihnen hat sie dann erschossen. Und das Problem der Täter, wie sie auch später erklärt haben, war offenbar ihre Ehre, weil sie meinten, Hatun hat die Ehre der Familie beschmutzt und das wollten sie wieder gerade biegen. Insofern passt grundsätzlich das Wort Ehrenmord. Dieser Fall hatte riesige Auswirkungen in den Medien. Also es gab tausende von Berichten darüber. Es wurde auch wochenlang später und auch Jahre später über die Gerichtsverhandlungen noch ausführlich berichtet. Es gibt Stiftungen, die nach ihr benannt sind. Es gibt Organisationen, die ihr irgendwas widmen. Es gibt Orte in Berlin, die nach ihr benannt werden sollen. Also sehr, sehr große Auswirkungen damals. Und unsere Frage ist jetzt, wenn das Wort Ehrenmord in einem Zusammenhang verwendet wird, in dem es passt, wann kann es dann auch problematisch werden?
Ja, problematisch ist vor allem, weil das Wort immer inflationärer verwendet wird und so haben sich die Kriterien, was jetzt ein Ehrenmord zum Ehrenmord macht, für viele Menschen schon auf Mord um Moslem reduziert. Und so gibt es einen Fall aus Hasewinkel 2009. Da hat ein 26-jähriger türkischer Mann seine 18-jährige Ehefrau ermordet. Es ging darum, dass sie mit ihm in die Türkei kommt. Und sie hat sich geweigert. Und Maria Böhmer von der CDU hat dazu gesagt, ich bin entsetzt über dieses Verbrechen. Für sogenannte Ehrenmorde darf es in unserem demokratischen Rechtsstaat keine mildernden Umstände geben. Die Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen endet dort, wo Menschenrecht und Gleichberechtigung missachtet werden. Und also, sie hat es richtig ausgedrückt mit sogenannte Ehrenmorde, denn von der deutschen und türkischen Presse sowie von der Polizei wurde die Tat einheitlich als Eifersuchts- oder Beziehungsdrama bezeichnet. Aber Frau Böhmer meinte eben trotzdem hierin, einen Ehrenmord zu erkennen und zieht eben gleich auch schon den Rückschluss auf die Kultur und die Religion mit ein.
Genau, man sieht also, dieses Wort wird unvorsichtigerweise auch dann verwendet, wenn es überhaupt nicht zutrifft. Dass der Mann seine Frau aus Eifersucht getötet hat, das ist nichts, was nur bei türkischen oder nur muslimischen Menschen vorkommt. Von solchen Nachrichten lesen wir sehr oft auch in Deutschland. Aber dadurch, dass es eben ein eigenes Wort dafür gibt, was immer dann verwendet wird, wenn der Täter türkisch ist, wird sein bestimmtes Bild erzeugt. Und zwar dieses Bild, dass zum einen alle Türken gleich Muslime sind und zum anderen alle Muslime gleich bestimmte Werte haben. Da findet sich dann immer diese Vorstellung von sehr patriarchalischen Strukturen innerhalb der Familie, wo der Mann als das Oberhaupt eine Ehre zu verteidigen hat, wo strenge Traditionen herrschen und wo die Frau unterdrückt wird und ihr Leben als weniger wertvoll betrachtet wird und wo es eben gut und gerne passieren kann, dass die Frau sterben muss, wenn sie diese traditionellen Werte nicht achtet. Ob dieses Bild zutrifft, sollte einigermaßen klar sein.
Ja, es trifft natürlich nicht zu. Die Gründe, die zu so einer, die einzelnen Taten immer führen, sind selbstverständlich genauso unterschiedlich wie die einzelnen involvierten Personen selber. Und es ist dann auf keinen Fall möglich, zu meinen, man kann Rückschlüsse von Einzelpersonen auf ganze Bevölkerungsgruppen ziehen. Das ist ein eben solcher Trugschluss, wie zu meinen, dass an jeder Amerikaner mit der Schusswaffe in der Hand sein Grundstück verteidigt oder Katholiken sowieso nur Sex mit kleinen Jungs machen.
Wir haben uns jetzt mal angeschaut, wieso das Wort dann so oft verwendet wird, obwohl es ja so oft nicht zutrifft. Und davon gibt es eine ganz interessante Google-Auswertung vom Migazin. Die haben sich einfach mal angeschaut, was passiert denn, wenn man Ehrenmord googelt und was, wenn man Familiendrama googelt. Und wenn man nach Familiendramen und aktuellen Meldungen aus der letzten Zeit sucht, dann kriegt man ein paar einzelne Berichte über einzelne Fälle, die sich ereignet haben. Und das sind immer recht kurze, sachliche, informative Berichte. Einfach nur, was ist da passiert, wo ist es passiert, wann ist es passiert. Und viel mehr findet man dazu auch selten. Wenn man allerdings nach Ehrenmord googelt, dann kriegt man für einen Fall schon tausende Meldungen. Und das sind dann auch lange, ausführliche Berichte über die Hintergründe, über die Familie, darüber, was mit den Tätern passiert, wie die Frau ihr Leben gelebt hat. Und es ist auch immer sehr emotional gestaltet. Und daran zeigt sich einfach gleich, dass sich Ehrenmorde offenbar viel, viel besser verkaufen. Da lässt sich viel mehr Sensation draus machen, wenn man dieses Schlagwort mit einbauen kann. Dann sind die Leute auch viel mehr daran interessiert, die Hintergründe genauer zu erfahren. Ja, also in den Medien ist es einfach ein Wort, was sich wahnsinnig gut verkauft und daher übermäßig oft eingesetzt wird.
Ja, Ehrenmord ist ein Kampfwort und wird verwendet, wenn es nicht angebracht ist. Die Einordnung und Auseinandersetzung mit den Beweggründen hinter einer Tat in den Medien ist wichtig und sollte auch erfolgen, um möglicherweise zu erkennen, was in unserer Gesellschaft schiefläuft, das zu solchen Taten führt. Diese Einordnung darf jedoch nicht auf Basis von Spekulation oder Rassismus und auch nicht im Format von billigen Schlagwörtern als deren Label geschehen. Wie man bei einem Selbstmord nicht unmittelbar öffentlich über die Motive spekuliert oder bei einem Anschlag gleich alle möglicherweise beteiligten Gruppen in die mediale Aufmerksamkeit zerrt, so verbietet sich diese sensationslüsterne Spekulation auch beim Morden. Es ist respektlos den Opfern und Angehörigen gegenüber und schafft keinerlei informationellen Mehrwert.
Unser heutiges Thema ist Rassismus in Medien. Gerade für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, möchte ich noch mal kurz definieren, was wir unter Rassismus verstehen. Rassismus fängt eben nicht erst dort an, wo rassistisch motivierte Gewalt ausbricht oder Menschen mutwillig beleidigt werden, sondern wir leben in einer globalisierten Welt, in der die hierarchischen Strukturen aus der Kolonialzeit weiterhin Bestand haben. Und da wir so selbstverständlich mit diesen Strukturen aufgewachsen sind, finden sich diese Hierarchien eben nicht nur im weltweiten Handel, sondern auch in unseren Denkmustern, ob wir das wollen oder nicht.
Genau, einige Beispiele für solche alltäglichen Äußerungen, die wohl nicht mutwillig rassistisch sind, aber dennoch viel über unser Denken aussagen, haben wir in der Sendung schon angesprochen. Da war zum Beispiel die Rede davon, dass wir doch keine Bananenrepublik sind. Oder auch die Bezeichnung Entwicklungsland kam vor, die impliziert, dass dieses Land sich nach unseren Maßstäben verändern müsste.
Kommen wir nun zu der Rolle der Medien im ganzen Schlamassel. Zunächst, Medien werden von Menschen gemacht. In Deutschland zumeist von weißen Deutschen, die die Denkmuster, mit denen sie aufgewachsen sind, entsprechend auch in die Medien tragen. Wenn du wiederum mit diesen Medien aufwächst, wächst ebenfalls mit den immer gleichen Denkmustern auf. Der Rassismus wird reproduziert. Machtgefälle zwischen globalem Norden und globalem Süden werden durch Denken und Sprache gefestigt.
Andererseits ist es aber auch Anliegen, Macht und Pflicht der Medien, gesellschaftliche Probleme aufzugreifen und Umdenken voranzutreiben. Was passiert also nun, wenn eine öffentliche Debatte über Rassismus ausbricht? Verfolgen wollen wir das Verhalten der Medien am Beispiel der Kinderbuchdebatte.
Ende 2012 überzeugte Mekonnen Meschkena, Referat für Migration und Diversity bei der Heinrich-Böll-Stiftung, Ottfried Preußler und den Thienemann-Verlag durch einen Brief, das N-Wort in entsprechenden Büchern zu ersetzen. Die öffentliche Debatte darüber brach jedoch erst so richtig aus, als Christina Schröder, damalige Familienministerin, in einem Interview mit der Zeit äußerte, sie werde Begriffe wie N-König in Pippi Langstrumpf beim Vorlesen für ihre Kinder nicht verwenden, sondern stattdessen simultan synchronisiert Südseekönig sagen.
Moment, ein schwarzer Journalist und Aktivist bringt ein wichtiges Thema auf? Doch wirklich wahrgenommen wird es erst, als eine weiße Politikerin seine Argumentation unterstützt. Zeigt das nicht irgendwie, wer die Macht über unsere Medien hat?
Ja, so kann man das durchaus sehen. Wie bereits erwähnt, weiße Menschen, ihre Anliegen und Denkweisen dominieren unsere Medien. Dass das durchaus so gewollt ist, sieht man am darauf folgenden Shitstorm. Das wohl am häufigsten verwendete Wort war Zensur.
Die weiße Mehrheitsgesellschaft soll weiterhin die Definitionsmacht darüber besitzen, welche Geschichten erzählt werden und mit welchen Worten sie erzählt werden sollen. Mit diesem Satz werden auf der Website von Glocal, einem Verein für machtkritische Bildungsarbeit, die Reaktionen zusammengefasst.
Richtig. In so ziemlich allen Kommentaren, die ich zu dem Thema gelesen habe, waren sich die KommentatorInnen einig, dass Begriffe wie das N-Wort veraltet seien und ihre Bedeutung sich gewandelt haben. Und während natürlich auch solche Stimmen zu Wort kamen, die daraus schlussfolgerten, man könne sie daher bedenkenlos ersetzen, zeterten andere umso lauter, dies verleugne den historischen Kontext und stehle Generationen, die mit diesen Kinderbüchern aufgewachsen seien, die Erinnerung.
Klingt so, als fühlten sich diese Menschen in die Defensive gedrängt.
Ja, das sehe ich auch so. Und auch RassismusforscherInnen stellen fest, wenn wir mit Rassismusvorwürfen konfrontiert, wird häufig mit Verteidigung und Abwehr statt Selbstreflexion reagiert.
Ist das nicht auch verständlich?
Ja, natürlich ist es das. Rassismus wird ja häufig als ein Problem von Rechten dargestellt. Darüber haben wir auch am Anfang der Sendung mit Andrea Schiele gesprochen. Vollständigere Rassismusmodelle sprechen aber von unterschiedlichen Ebenen des Rassismus. Eine davon ist diese individuelle, in die zum Beispiel rechte Gewalt gegenüber Ausländern fällt. Eine viel unsichtbarere Ebene wäre die internalisierte. Das bedeutet, rassistische Bilder sind teilweise so verinnerlicht und selbstverständlich, dass sie nicht mehr als Problem wahrgenommen werden.
Meinst du damit so eine Art Alltagsrassismus wie... Wenn ich zum Beispiel einen Schwarzen kennenlerne und ihn frage, woher er denn wirklich kommt?
Genau. Diese Form des Rassismus ist in unserer Gesellschaft quasi normal, fast unvermeidbar. Sie muss nicht intentional böse oder recht sein. Viele Assoziationen kommen uns ganz automatisch. Trotzdem können wir beginnen, uns selbst besser zu hinterfragen. Wer also auf Vorwürfe mit dem typischen »Ich bin aber kein Rassist« antwortet, hat sicher recht, dass er kein Neonazi ist, verleugnet aber diese gesellschaftliche Ebene und wird sich nie konstruktiv damit auseinandersetzen.
Solche Meinung habe ich in der Debatte nie gehört.
Ich auch nicht. Ich habe damals keinen einzigen Beitrag aus dem sozialwissenschaftlichen oder rassismuskritisch-aktivistischen Bereich zur Debatte gehört. Wer das Thema im Nachhinein recherchiert, so wie wir jetzt, stellt fest, es gibt diese Beiträge, jedoch nicht in den Leitmedien. Diese boten lieber eine Plattform für AutorInnen, die ihre Werke verteidigten und erklärten, warum das N-Wort darin nun einmal vorkomme.
Sag mal, Dani, warum sagst du eigentlich die ganze Zeit N-Wort und nicht einfach, also, ja, weißt schon.
Gute Frage. Aber schließlich stand in dieser Debatte eben der Umgang mit diesem Wort zur Disposition. Ich kann mich doch nicht für das Ersetzen des N-Wortes aussprechen und es in meiner Argumentation selbstständig verwenden. Genau das ist aber damals in den Medien geschehen. Sieht man sich beispielsweise auf Zeit Online sämtliche Artikel zum Thema an, stellt man fest, unabhängig auf welche Seite sich der Autor oder die Autorin in der Debatte stellen, das N-Wort taucht wie selbstverständlich in Überschrift und nahezu jedem Absatz auf. Da wird doch mit zweierlei Maß gemessen.
Also wenn man das zusammenfasst, dann haben die Medien in dieser Debatte zwar Rassismus in unserer Gesellschaft thematisiert, was gut ist, aber auch verpasst, wirklich etwas zu bewegen, weil sie sich ja selbst immer wieder Rassismen bedient und diese somit auch reproduziert haben.
Hätte ich nicht besser sagen können. Bleibt nur noch hinzuzufügen, dass die Debatte auch sehr schnell wieder vorbei war. Schnell war klar, Political Correctness ist der Mehrheitsgesellschaft viel zu anstrengend. Und was niemand mehr hören kann, das ist auch für die Medien nicht länger interessant.
Das erinnert ein bisschen an die Sexismusdebatte unter dem Hashtag Aufschrei. Da waren doch auch die Stimmen, die dann die Aufschreienden kritisiert haben, irgendwann die lauteren.
Vielleicht sollten wir mal eine Sendung über Sexismus machen.
Jetzt machen wir erstmal Musik.